Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidorns Meinung. Und wenn ich sage Maidorns Meinung, dann ist natürlich da bei mir Alfred Maidorn.
Da bin ich.
Schön, dass du es zu mir ins Studio geschafft hast. Ich bin ja jetzt auch mal wieder hier in Kulmbach. Dann lass uns direkt mal reden. Und wir starten mit dem DAX, denn der hat sich ja auch nicht lumpen lassen, hat ja vor kurzem erst ein neues Allzeithoch hingelegt. Was sagst du gerade zu seiner Performance?
Ja, ich muss noch den Champagner trocken wischen, der überall noch hier im Büro rum, die großen Pfützen. Es war ganz komisch irgendwie. Der DAX hat einen Rekordhoch gemacht, aber irgendwie Feierlaune kam nicht auf, überhaupt nicht. Es waren ja auch nur ein paar Punkte drüber und wir sind jetzt auch wieder ein ganz Stück wieder drunter. Ich glaube 16,92 oder sowas war es. Das war ein bisschen merkwürdig. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass die ganze Stimmung an der Börse immer noch sehr gedrückt ist. Man macht sich viele Sorgen. Die Schuldengrenze in den USA ist das ganz große Thema jetzt, wobei ich das gar nicht so dramatisch finde. Aber wie auch immer, ist aber auch ganz gut. Wir haben keine Euphorie, wie sonst oftmals bei Rekordständen. Ganz im Gegenteil. Und das spricht eigentlich für den Markt. Aber dennoch ist es schon ein bisschen komisch, dass der DAX ein Allzeithoch gemacht hat. Das hat aber auch einen Grund. Andere Indizes sind ja immer noch deutlich drunter unter den Rekordständen, die wir 2021 in der Regel gesehen haben. Der DAX ist so ein bisschen vorausgeeilt, weil er nämlich eine ganz kuriose Eigenschaft hat.
Das schauen wir uns jetzt in der nächsten Grafik an. Deswegen, ich habe es gerade so ein bisschen besonders betont und habe gesagt, was sagst du zu seiner Performance? Aber das ist ja genau die Frage.
Ja, das habe ich jetzt gar nicht verstanden.
Habe ich extra vorbereitet. Aber da ist ja, du hast die Besonderheit angesprochen, eigentlich kann man den DAX ja nicht mit dem Dow oder sowas vergleichen, weil da müsste man eigentlich auf den Kursindex schauen.
Gut, der Dow Jones hat auch seine Besonderheiten, weil er auch ganz komisch berechnet wird. Aber beim DAX ist es wirklich kurios. Man sieht hier mal, das ist der normale DAX. Und in diesen normalen DAX werden die Dividenden mit einberechnet. Das heißt, die werden nicht ausgeschüttet, sondern sie werden quasi in den Index mit integriert. Das hat natürlich zur Folge, dass der Index ja auf Sicht fast schon steigen muss. Also wenn die Aktien nichts machen und nur die Dividenden kommen, wird der Index steigen. Und das mal im Vergleich, der blaue Chart, das ist der Kursindex vom DAX, das ist der eigentliche Index, also ohne Dividenden, so wie er eigentlich sein müsste. Und da sieht man mal den Unterschied, beide gestartet 89 und wir sind beim normalen DAX bei über 16.000 und der DAX ohne Dividenden ist nur bei 6.000. Und was besonders dramatisch ist, wer jetzt Aktien gekauft hat, also DAX-Aktien auf dem Hochpunkt 2000 bei 6.000 im Kursindex, der ist jetzt gerade mal unverändert, also 23 Jahre ohne Kursgewinne, wenn man die Dividenden mal weglässt. Dividenden gab es natürlich, je nachdem, welche Aktien man hat, auch noch ganz ordentliche. Aber es ist schon sehr erstaunlich und sehr beeindruckend, wie was Dividenden auch ausmachen, sieht man hier auch ganz gut, gerade über einen langen Zeitraum. Aber die Berechnung ist schon einmalig. Ich wüsste jetzt keinen anderen Index, der so berechnet wird.
Aber also nach dem Sprung, wenn wir jetzt auf den DAX schauen, auf den wir normalerweise gucken, also nicht den Kursindex, sondern Performance, trotzdem, ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, jetzt ist er eine Etage höher, aber läuft jetzt trotzdem erstmal ein bisschen seitwärts wieder.
Ja, man sieht es ja auch hier die letzten Monate. Also es ging erstaunlicherweise nach oben, weil es gab ja wirklich genug Belastungsfaktoren. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass auch der US-Markt jetzt so langsam den Durchbruch schaffen kann. Das sehen wir jetzt. Der sieht nämlich sehr interessant aus.
Obwohl, du hast aber auch angesprochen, Schuldenstreit, aber das sagst du, ist irgendwie nicht wirklich ein Belastungsthema.
Es wird hier immer gesagt, zurückgeblickt, 2011 gab es das ja schon mal und da sind die Märkte 20% gefallen. Das lag aber weniger an dieser Schuldenobergrenzdiskussion, sondern vielmehr an der Euro-Krise, die wir damals hatten. Das Problem wird gelöst, das ist ja keine Frage. Ich meine, man wird jetzt nicht mutwillig die US-Wirtschaft an die Wand fahren, auch wenn man es in der letzten Minute schafft, aber das sehe ich jetzt nicht als Belastungsfaktor. Und wir haben ja einige Belastungsfaktoren, die sich nicht aufgelöst haben, aber zumindest weniger geworden sind, allen voran die Inflation, die doch stark zurückgekommen ist oder nicht mehr so stark steigt, um es genau zu formulieren. Und auch viele andere gute Sachen, wie zum Beispiel die Ergebnissaison ist sehr gut gelaufen. Der Ausblick in den Unternehmen ist sehr gut. Also es gibt viele gute Sachen und das besonders schlechte Gute ist, dass die Stimmung, ich habe es ja gerade schon gesagt, sehr, sehr schlecht ist. Also wir haben unheimlich viele Investoren, sind gehedged. Es gibt unheimlich hohe Short-Positionen im Markt. Und das alles, man sieht es hier, wenn der S&P, wir sind jetzt da, die 4200 ist eine ganz wichtige Marke, wir sind drauf und dran, die zu brechen. Und dann, glaube ich, dürften einige Anleger diese Short-Position auflösen. Es müssen einige Absicherungen weg. Und dann könnte es eine richtige Rallye geben. Wir haben jetzt schon gesehen, die letzten Tage waren schon sehr freundlich, gerade im Technologiesektor. Und es ist kurz davor, dass dieser Knoten platzt. Und dann liegen doch einige schief.
Da sind wir mal gespannt, wie schief die dann liegen. Jetzt, da wäre jetzt mein Kameramann, der Schwenki in Frankfurt, besonders happy. Wir reden über den BVB und natürlich die Frage, Meister, ja oder nein, was heißt das dann auch für die Aktie?
Ja, ist natürlich eine spannende Sache, dass auch noch die Mannschaft börsennotiert ist, bei der es jetzt gerade um die Meisterschaft geht. Die erste seit, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, auf jeden Fall 10 Jahre waren sie es nicht. Das ist schon mal sicher, das war nämlich dann Bayern München. Die Aktie hat einen Riesensatz gemacht schon in der Erwartung, dass man Meister wird. Die Wahrscheinlichkeit, man sagt so 90%, Dortmund muss ja eben nur noch kurz gegen Mainz gewinnen und dann ist es sicher. Sicher ist natürlich nichts. Die Frage ist, ist das nicht vielleicht schon ein bisschen zu viel Euphorie? Man hat natürlich das Risiko, wenn es doch schief gehen sollte, dann haben wir natürlich den Kurs wahrscheinlich genau da, wo er herkommt. Wenn allerdings Dortmund Meister wird, kann man auch davon ausgehen, dass vielleicht dann auch im Nachgang einige Fans euphorisiert noch die Aktie kaufen. Für mich ist das, ja, es ist eine Wette, es ist wie eine Sportwette, kann man machen, kann man nicht machen. Die Frage ist, was es wirtschaftlich bringt, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob Dortmund Meister wird oder nicht. Es gibt ein bisschen mehr Fernseheinnahmen, aber entscheidend ist eigentlich, unter die Top 4 zu kommen. Champions League, das hat man ja schon lange geschafft. Also insoweit ist das eher jetzt so ein Zock. Klappt das oder nicht? Aber wow, da kann man auch.
Wir haben auch noch ein längerfristiges. Ja, guck mal, wir haben noch.
Ja, genau, da kann man mal sehen, dass man mit Fußballaktien auf lange Sicht jetzt nicht so gut Geld verdienen kann. Wenn man weiter zurückgeht, sieht man, dass die Aktie ja mit 11 Euro an die Börse kam im Jahr 2000. Jetzt sind wir bei 5. Also innerhalb von 23 Jahren das Geld halbiert. Das ist noch schlechter als im DAX. Seit 2000. Also klar, man kann jetzt da spekulieren, wer jetzt den Mut hatte 2010, da war die Aktie mal unter einem Euro, da war Borussia Dortmund auch fast pleite. Wer da eingestiegen ist, hat sein Geld in der Spitze fast verzehnfachen können. Aber ist, glaube ich, keine Investition für Langfristanleger. Es sind zu viele Einflussfaktoren, die bei Fußballvereinen eine Rolle spielen. Insbesondere die Transfers, da weiß man nie, was am Ende bei rumkommt. Ja, schwierig. Aber dennoch, eigentlich muss man sagen, Dortmund ist im Vergleich zu dem Vor-Corona-Niveau zu niedrig, weil wir haben jetzt wieder ein normales Fußballleben. Die Stadien sind gut gefüllt, gerade in Dortmund. Und daher tendenziell würde ich auf dem Niveau eher kaufen als verkaufen. Aber dennoch, Fußballvereine sind eigentlich nichts als Langfristinvestments.
Und hast du einen Tipp? Werden sie Meister?
Ja, wäre ja auch mal wünschenswert, wenn jemand anders mal Meister wird als immer nur der Gleiche. Das sollte schon klappen.
So, dann schauen wir vom BVB weiter auf BYD. Was soll man davon?
BYD,
oder? Schön, ja. Guck mal, ich bin heute mit Wortspielen ausgestattet. Schauen wir aber jetzt mal auf eine ganz andere Branche und da Preissenkungen. Was soll man von sowas halten?
Ja, es hieß ja, Tesla tritt so einen Preiskrieg los und alle anderen müssen reagieren. Das tun sie nur zum Teil. BYD auch nur sehr gedämpft. Also man hat jetzt bei einigen Modellen so ein bisschen die Preise gesenkt. Jetzt hat man zum Beispiel vor einigen Tagen für die Limousine, den Han, da hat man einen Facelift gemacht. Also man senkt nicht einfach die Preise, sondern man macht einen Facelift und senkt dann die Preise. Dann sieht das ein bisschen aus, als wenn es eine neue Version ist. Ist es ja auch um ungefähr so 13%. Und das hat aber sehr gut funktioniert, denn man hat sofort in den ersten 72 Stunden über 13.000 Bestellungen erhalten. Das ist fast, naja, so 2/3 eines ganzen Quartals normalerweise. Also das war schon ein Erfolg. Und die Analysten sehen das auch relativ positiv, weil man sagt, durch dieses gesteigerte Volumen kann man die gesenkten Preise ausgleichen. Und BYD profitiert auch davon, dass die Kosten gerade auch für Lithium zum Beispiel gefallen sind. Insoweit hat man, obwohl BYD die Preise gesenkt hat, haben einige Analysten die Gewinnschätzung erhöht. Und BYD und Tesla kommen mit diesen Preissenkungen sehr gut zurecht, während es bei allen anderen schwierig ist. Wenn man ohnehin schon Verluste mit Elektroautos macht, dann tut man sich natürlich schwer, die Preise zu senken. BYD kann das ganz gut. Und die Aktie macht sich endlich auf den Weg. Sie hat ja eigentlich lange Zeit nicht auf gute Nachrichten reagiert. Es gab gute Absatzzahlen, gute Quartalszahlen. Aber jetzt ist man kurz davor dieses Hoch, also in Hongkong an der Heimatbörse hat man dieses Hoch schon rausgenommen, ein neues Jahreshoch erreicht und das sieht jetzt auch charttechnisch sehr gut aus. Bewertung ist auch sehr gut von BYD, KGV fürs nächste Jahr ist bei 21 und das ist für eine Firma, die mit 40-50% wächst, wirklich günstig, also passt alles zusammen und jetzt auch charttechnisch grünes Licht, sieht gut aus.
Sieht gut aus, schauen wir mal auf die Grafik, du hast uns noch eine schöne Grafik zu BYD mitgebracht.
Ah, genau, das ist nochmal die Zahl. 13.695, das hier steht bestimmt für Han, das ist diese Limousine, da sieht man das Auto nochmal in 72 Stunden. Und das Interessante ist, und das ist wirklich erstaunlich, Den Großteil, 38,7%, hat man von der Variante verkauft mit einer Reichweite von 200 Kilometern. Und zwar ist das der Hahn Hybrid, also ein Auto mit Verbrenner und Batterie. Und bei uns, die Hybridautos fahren ja so 60, 70 Kilometer maximal, vielleicht einige 80. Aber ein Hybrid mit 200 Kilometer Reichweite, sowas gibt es nur in China. Das ist auch ein bisschen der Grund, warum die deutschen Hersteller mit ihren Hybridmodellen in China nicht so recht ankommen, weil die Chinesen wollen diese großen Reichweiten haben. Die kleinere Variante vom Han schafft 120 Kilometer. Also das zeigt, dass BYD da den Geschmack der Kunden ganz gut trifft.
Also BYD trifft den Geschmack. Du hast jetzt aber vorhin auch schon Tesla kurz erwähnt. Da schauen wir natürlich auch auf Tesla. Und da ging es ja jetzt in der letzten Zeit wieder aufwärts. Warum eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich gibt es gar keinen so spezifischen Grund. Es ging jetzt 4 Tage, ich glaube insgesamt fast 13% nach oben. Es war so ein bisschen die ganze Gemengelage, Technologieaktien waren gefragt, Tesla zählt ja so ein bisschen mit dazu. Aber ansonsten gab es eigentlich nichts Neues. Aber es setzt sich so mehr und mehr, glaube ich, die Meinung durch, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass Tesla auch mit diesen Preissenkungen gut zurechtkommt, dass es funktioniert, dass man die Margen trotzdem noch relativ hoch halten kann, aber die Absatzmengen deutlich erhöht. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, Tesla muss mit den Preisen runter, wenn man sich neue Zielgruppen erschließen will. Das macht man und das funktioniert offenbar ganz gut. Und ja, ich finde die Aktie immer noch viel zu günstig auf dem Niveau. Wir sind ja auch immer noch relativ weit unten, wenn man sich andere Tech-Werte anschaut. Und auch die Bewertung passt mittlerweile. Die Gewinnschätzungen wurden ja deutlich reduziert. Insoweit habe ich jetzt ein KGV nächstes Jahr von 36. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn jetzt die nächsten Quartalszahlen, das dauert ja noch ein bisschen, aber wenn die wieder ein bisschen besser ausfallen, dass die Gewinnschätzungen sofort wieder raufgehen. Also die Strategie von Tesla geht auf, das ist eigentlich die Message und ja, jetzt reagiert die Aktie. Macht Sinn.
Insofern macht das Sinn. Ich mag es ja, wenn ich frage, warum läuft das so und kriege dann auch eine schlüssige Antwort. Schauen wir auf Apple, da läuft es aber auch wie geschnitten Brot. Man ist in Sichtweite zum Rekordhoch. Kann da jetzt auch irgendwas die Stimmung trüben?
Ist Rekordhoch, ich glaube, es fehlen noch 3-4%. Es gab jetzt sogar eine Herabstufung von, was habe ich denn schon wieder vergessen, Loop Ventures, genau. Loop Ventures Capital hat gestern gesagt, sie reduzieren von Kaufen auf Halten. Das hat die Aktie so ein bisschen gebremst, aber so richtig runter ging es trotzdem nicht. Das Kursziel wurde beibehalten bei 180. Da sind wir ungefähr, also klar, eigentlich nur konsequent, wenn ich 180 Kursziel habe bei einem Kurs von 140, dann kann ich bei 180 dann auch einfach mal auf Halten gehen. Die Begründung war jetzt auch nicht so dramatisch. Man hat gesagt, dass die Prognosen von Apple fürs zweite Quartal oder fürs Juni-Quartal besser gesagt, dass die schwer zu erreichen sind. Wahrscheinlich, weil die iPhone-Verkäufe nicht so gut laufen werden. Also kein Drama. Die Frage ist tatsächlich, schafft Apple dieses Rekordhoch und was passiert danach? Und ich glaube, es wird sich schon ein bisschen ziehen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie der ganze Markt läuft. Apple ist ja eine der besten Aktien in diesem Jahr, gerade auch im S&P, hat einen großen Anteil am S&P-Anstieg, sehen wir, glaube ich, auch gleich noch. Aber ist auf jeden Fall kein Grund, jetzt Apple zu verkaufen. Aber jetzt gerade einsteigen würde ich vielleicht auch nicht. Genau, da sieht man es mal. Die Gewichtung von Apple im S&P 500, der ja 500 Aktien umfasst, wir sind jetzt bei 7,4%. So ein hohes Gewicht gab es noch nie bei einer Aktie im S&P. Es gab mal, Exxon war mal bei 5%, Microsoft bei 5% im Jahr 2000 und in den 80ern hatte IBM mal 6,4%. Eigentlich ist es sogar noch mehr, weil wenn man noch die Berkshire, also die Apple-Position von Berkshire dazu zählt, dann kommt noch mal ein Prozent dazu, weil Berkshire ist ja auch im S&P und macht ja 40% von Berkshire aus. Also eigentlich sind es sogar 8%. Das ist natürlich schon dramatisch und umso wichtiger ist natürlich Apple für den Gesamtmarkt. Aber ich finde es jetzt auch nicht wirklich schlimm. Es gibt ja einige, die sagen, es ist ja fürchterlich, wenn jetzt nur eine Aktie so viel Gewicht hat. Ist halt so. Und ist ja auch entstanden, nicht durch Zufall, sondern weil sich die Firma so gut entwickelt hat und die Aktie.
Hat ja einen Grund, wenn die so hochgewichtet ist. Jetzt schauen wir noch mal weiter zu Nvidia. Und da stehen wir kurz vor den Quartalszahlen. Womit rechnest du hier?
Ja, die kommen am Mittwoch und die werden erwartet mit Umsatz- und Gewinnrückgängen. Es wird wahrscheinlich so sein wie immer, dass Nvidia die Prognosen deutlich übertrifft. Ich habe gelesen, das kann ich eigentlich kaum glauben, dass im Schnitt die Aktie in den letzten 10 Jahren nach den Zahlen um im Schnitt 9% gestiegen ist. Und das wird diesmal allerdings schwierig, denn man sieht es ja, wir haben jetzt keinen kleinen Anstieg, das sind fast 120%, die Nvidia in diesem Jahr gemacht hat. Da noch, auch bei noch so guten Zahlen, noch mal einen draufzusetzen. Und ich denke mal eher, das ist eine Sache, da werden Gewinnmitnahmen wohl kommen. Also jetzt auf Zahlen zu spekulieren, davon würde ich Abstand nehmen, so ohnehin. Aber es spricht doch nichts dagegen, die Aktie weiter zu halten. Wobei natürlich Nvidia nicht gerade günstig ist. Ich glaube, habe ich da noch eine Grafik dazu? Ich denke schon. Drei sogar. Ja, hier sieht man mal genau, die Steigerung Nvidia ist hier oben mit 111% in diesem Jahr. Bester Wert im S&P 500. Die anderen Techs, Meta auch noch mit über 100%. Die anderen Techs liegen so bei 30-40%. Also Apple, was haben wir noch? Apple, Apple, Alphabet und Tesla. Da ist natürlich Nvidia sticht schon hervor. Und ich glaube, bei der nächsten Grafik sieht man noch mal, was die für eine Gewichtung im S&P 500 haben. Das hier sind die Top 5 mit dem Anteil am Anstieg des S&P. Und die besten 5 machen 80% des gesamten Anstiegs im S&P aus. Also die anderen, wie viele Werte sind das? Die anderen 495 Werte haben eigentlich fast gar nichts gemacht. Der ganze Anstieg basiert fast ausschließlich auf diesen Top 5. Und da ist Nvidia mit 14% recht weit vorne dabei, weil man eben so stark gestiegen ist. Apple ist nicht so stark gestiegen, dafür ist die Market Cap größer. Also das ist schon sehr beachtlich. Und auch hier sagen viele, das ist nicht gut. Aber es ist so, wie es ist. Die Frage ist ja auch, jetzt sind die großen Techs gelaufen, die kleinen eben nicht so. Kommen jetzt die großen wieder zurück oder ziehen vielleicht so die kleinen nach? Das wird man dann sehen. Hier, das ist ein Chart, da... das ist die Bewertung von Nvidia und man könnte meinen, wenn man den Wert 28 sieht, das ist das KGV. Könnte man so meinen. Ist es aber nicht. Das ist die Kursumsatzbewertung. Das ist also das Umsatzvielfache. Und das ist schon dramatisch. Nvidia wird also mit dem 28-fachen des Jahresumsatzes bewertet. Das ist nicht gerade wenig. Also ein KGV von 28 würde man noch akzeptieren, aber das ist natürlich schon ordentlich. Und man sieht auch, das war mal anders. Also wir waren hier mal in der Umsatzbewertung, die 2010, 2015, die im einstelligen Bereich lagen und jetzt sind wir halt doch sehr hoch. Das KGV von Nvidia ist auch nicht gerade günstig. Das liegt bei in diesem Jahr bei 90, im nächsten Jahr 60. Also es ist schon sehr sportlich und das ist natürlich getrieben durch diese KI-Fantasie oder AI oder AI, wenn man es richtig aussprechen will. Dann die Frage, ist das zu viel Euphorie, zu viel Fantasie? Gibt es da Enttäuschung? Und die Wahrscheinlichkeit ist zumindest da.
Also Enttäuschungspotenzial. Wir schauen jetzt mal weiter in den Solarbereich. Jenko Solar, was ist da deine Aussage gerade zum Chart?
Ja, der Chart sieht fürchterlich aus. Da ist wenig Bewegung drin. Also klar, es gibt mal wieder Schwankungen, aber unterm Strich läuft die Aktie eigentlich seit einem guten halben Jahr seitwärts und auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Bewertung ist, ich finde sie fast schon abstrus niedrig. Das KGV ist bei 6 für dieses Jahr. Umsatzvielfache, wir haben es gesehen, bei Nvidia waren es 28, hier sind wir bei 0,15, also 2 Milliarden Börsenwert bei einem Umsatz von 15 Milliarden, das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Jinko Solar wird einfach nicht gemocht, das kann man so sagen. Gut, es gab jetzt auch noch negative Nachrichten, es gab eine Durchsuchung der US-Firma, keiner weiß so recht warum, aber das ist eigentlich auch nicht so dramatisch, weil in dieser US-Firma wird nur weniger als 1% der Produktion von Jinko Solar produziert, von den Modulen. Insoweit ich weiß nicht, ob das sich nochmal irgendwann dreht. Wir hatten ja mal 2021 so eine Rallye von 30 auf 90 innerhalb weniger Wochen. Das ist bei Jinko Solar immer mal möglich. Ich finde die Aktie günstig, ich finde sie gut. Sie haben jetzt sehr gute Zahlen vorgelegt, sind profitabel endlich, haben vernünftige Margen. Und da müsste eigentlich demnächst nochmal was Ähnliches passieren wie vor 2 Jahren.
Ja, aber ist ja faszinierend, dass Sie dann von den Zahlen also aber offensichtlich nicht profitieren konnten.
Nein, komischerweise nicht. Also ich habe da keine Erklärung für. Es kann auch so sein, ist ja oft so, dass dann die Reaktion auch ein paar Wochen oder sogar Monate später kommt. Vielleicht fehlt dann noch eine andere Initialzündung. Der Solarsektor insgesamt ist ja jetzt wieder ein bisschen ins Laufen gekommen. Mhm. Und vielleicht schauen wir irgendwann auch mal dann nicht nur auf die US-Werte, was die Amerikaner ja immer gerne machen, sondern auch mal auf die Unternehmen aus anderen Ländern und unter anderem aus China.
So, dann schauen wir jetzt weiter aus dem Solarsektor. Jetzt haben wir noch 2 Werte aus dem Lithiumbereich. Einmal Standard Lithium und die ist ja zuletzt ganz schön angesprungen.
Man sieht es schon. Das ist schon eine Reaktion. Wir waren ja wieder nahe der Jahrestiefs. Die Lithiumbranche hat ja ein Riesenproblem gehabt, was eigentlich gar keins ist. Das ist ganz interessant. Es gab ja viele Studien, die gesagt haben, der Lithiumpreis wird fallen. Dann ist der Lithiumpreis auch gefallen und zwar der am chinesischen Spotmarkt. Der hat aber so gut wie keine Bedeutung. Aber das hat natürlich dazu geführt, oder was heißt nicht natürlich, aber es hat dazu geführt, dass viele Lithium-Aktien doch sehr stark gefallen sind. Nicht nur die Produzenten, eben auch die Explorer wie Standard Lithium. Jetzt hat der Preis in China nach oben gedreht am Spotmarkt und es gab auch viele Zahlen, die belegt haben, dass die langfristigen Preise für Lithium sehr stabil sind, die zwischen Unternehmen und den Abnehmern geschlossen werden. Ja, und das hat den ganzen Markt beruhigt. Dann gab es die Fusion mit Livin und Alchem, also viele gute, Daten oder Neuigkeiten. Und bei Standard Lithium gab es auch Neuigkeiten, und zwar ganz interessant, ExxonMobil, der Ölgigant, hat sich ein Lithiumgebiet gesichert, und zwar im Bundesstaat Arkansas. Arkansas schreibt man es, man spricht es Arkansas aus, wusste ich auch noch nicht, habe ich auch gelernt. Da gibt es die Smackover-Formation, eines der größten Lithiumvorkommen der Welt. Und genau da hat auch Standard Lithium seine beiden Lithium-Projekte. Und das ist natürlich interessant, wenn ein Ölkonzern da ganz in der Nachbarschaft sich ein Gebiet schnappt, dann wirft das natürlich auch, oder den Blick auf Standard Lithium, auch durchaus ein Übernahmekandidat. Man hat jetzt nochmal, gerade heute nochmal neue Zahlen vorgelegt, neue Ergebnisse von, man hat es weiter exploriert, sehr gute Lithiumgehalte. Die Technologie passt, die Projekte passen und die Aktie nimmt Fahrt auf, und das auch vollkommen zurecht. Und das dürfte eigentlich erst der Anfang gewesen sein, denn eigentlich der faire Wert dürfte auf jeden Fall im zweistelligen Bereich liegen und nicht bei 3 Euro.
Also, da siehst du auf jeden Fall noch Potenzial, was ich da raushöre. Bei American Lithium sieht es ein bisschen anders aus, wenn wir uns den Chart so anschauen. Sah ja zwischenzeitlich schon mal freundlich aus, aber in der letzten Zeit eher so ein Gedümpel.
Genau, es gab ja so eine Riesen-Euphorie zum Jahreswechsel durch den Börsengang in den USA, durch viel Fantasie. Das Uranprojekt sollte abgespaltet werden im ersten Quartal. Man hat ja zwei Lithiumprojekte, eins in Nevada und eins in Peru, dazu noch ein Uranprojekt in Peru. Das wollte man eigentlich an die Börse bringen, das hat man nicht gemacht, und der Grund ist ganz einfach der, dass Uranaktien überhaupt nicht gefragt sind. Der Uranmarkt dümpelt vor sich hin, und da hat man sich einfach gesagt, dann lassen wir das erstmal. Und ja, insoweit, das kann natürlich immer noch kommen, aber die Fantasie ist ein bisschen raus. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt auf einem Niveau, das ist einfach zu günstig in Anbetracht der Qualität der Projekte. Gerade das Projekt in Nevada ist natürlich auch vom Standort eher sehr begehrt. In Peru exploriert man jetzt weiter, hat die Genehmigung bekommen. Also es geht voran, und auf dem Niveau finde ich die Aktie hochgradig spannend.
Also die findest du spannend. Was hatten wir davor? Standard Lithium auch spannend. Wenn du die jetzt vergleichen müsstest, welche findest du spannender?
Also ist schwierig. Ich finde Standard Lithium eigentlich fast noch interessanter, weil die Projekte noch einen Tacken besser sind. Man hat natürlich ein bisschen das Risiko mit der neuen Technologie. Die funktioniert zwar in der Pilotanlage, ob sie auch im großen Stil funktioniert, wird man sehen. Man ist insgesamt weiter bei Standard Lithium. Die Produktion ist näher dran, wahrscheinlich in 2 Jahren, vielleicht sogar 1,5 Jahren. American Lithium ist noch ein bisschen weiter entfernt. Also das ist vom Chance-Risiko-Verhältnis ist Standard sicherlich die bessere Variante. Hier ist ein bisschen mehr Risiko drin.
Dann erstmal für den Moment vielen lieben Dank, und mir fällt jetzt am Schluss kein Wortspiel mehr ein. Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Maidons Meinung für heute, und ich freue mich natürlich, wenn Sie nächstes Mal auch wieder mit am Start sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.